Du darfst so, anfangen.
Ich darf anfangen. Wie soll ich denn anfangen, Anschie?
Weiß ich nicht.
Das ist echt immer das Gleiche.
Macht euch nichts aus, es ist sympathisch. Eigentlich fangen wir gerade schon voll an. Das, was am überraschtesten ist, glaube ich, schon der Moment, wenn sie in Unterwäsche plötzlich da stehen, sich bewegen im Raum und plötzlich erkennen, okay, da ist viel mehr da zu sehen schon, als ich dachte. Und oftmals kommen so die Geschichten auch heraus, dass sie viele Physiotherapie-Geschichten vorher hatten und nicht wussten, wo setzt man eigentlich an. Und plötzlich versteht, okay, der ganze Körper hängt zusammen und da könnte vielleicht sogar ein Trigger oder eine Ursache sein.
Wir haben da irre viel Zuschriften gekriegt von Frauen, weil wir sprechen halt immer von Po-Problemen. Und dann haben alle gesagt, Po habe ich eigentlich keine Probleme, mein Problem liegt weiter vorne.
Und das muss man einfach thematisieren. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann kann man eigentlich relativ schnell das Ziel erreichen.
Ich habe mir wunderschöne Schuhe gekauft, die mir richtig gut gefallen. Und der Sven hat uns, oder hat mir halt dann gleich gesagt, okay, die sind viel zu klein für die, viel zu schmal. Und es ist ja echt so, oder, dass die Schuhe generell viel zu schmal einfach geschnitten werden.
Also zumindest für uns jetzt hier in Deutschland, Österreich, wir haben einfach ein bisschen breitere Füße und passen nicht in jeden italienischen Schuh hinein.
Zwischen den Speichen.
Der Bikepacking- und Outdoor-Podcast von Saddle Stories.
Wir sind Angie und Reini.
Und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen unserer Arbeit als Content Creator.
Zwischen Freiheit und Verpflichtung.
Zwischen Erwartungen und Realität.
Zwischen Fernweh und Heimweh.
Zwischen den Speichen. Wir sind in der 7. Folge jetzt schon, Angie.
Ja, und wir haben in der letzten Folge ja über diese ganzen unangenehmen Dinge gesprochen. Da sind aber coole Rückmeldungen von euch gekommen und vielleicht schaffen wir mal eine zweite Folge davon.
Ja, wir werden sicher noch einiges auf Lager, über das wir sprechen können.
Genau, und über was wir auch gesprochen haben letztes Mal, ist das Thema Bikefitting. Wir haben euch ja erzählt, dass wir ein Bikefitting geplant haben und es war soweit. Vor ein paar Tagen waren wir beim Bikefitting und haben unsere Räder neu einstellen lassen.
Ja, und das war wirklich spannend für uns. Also es waren schon einige Dinge, die uns gesagt worden sind, die ein bisschen krumm an uns sind, schief sind, zu lang sind, keine Ahnung.
Ja, und bei mir sind irgendwie, ich glaube, 2,5 Zentimeter ist jetzt der Sattel weiter unten und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich sitze auf dem Kinderfahrrad. Also wir brauchen ein bisschen Zeit, dass wir uns an die neue Position gewöhnen. Und ja, wir haben auf Instagram euch davon erzählt und die Rückmeldungen, die waren echt irre. Also wir haben einfach gemerkt, wie viele Menschen von euch das beschäftigt, wie viel sie mit dem Thema gerne mehr auseinandersetzen wollen. Und deswegen haben wir uns eben überlegt, dass wir gerne eine ganze Folge zum Thema Bikefitting machen würden. Und ja, weil wir eine super Erfahrung gehabt haben beim Sven, beim Bikefitting Salzburg, haben wir einfach nach unserem Bikefitting gefragt, ob er nicht Lust hat, sein ganzes Wissen so ein bisschen mit uns zu teilen und deswegen darf man heute den Sven herzlich willkommen heißen bei uns.
Mhm, ich freue mich auch.
Sven, wahrscheinlich unsere Zuhörer, da wird dir vermutlich nur niemand kennen, deswegen wollen wir dir am Anfang ein bisschen vorstellen und wollen so ein bisschen aus dir rauskitzeln, was dich eigentlich so als Bikefitter qualifiziert. Mhm. Vielleicht magst du dir kurz vorstellen, woher du kommst und was so dein sportlicher Background ist.
Mhm. Also man hört es schon, die ursprünglichen Wurzeln liegen nicht in Österreich, sondern in Deutschland, in Berlin. Und ich bin vor einigen Jahren einfach hergezogen und habe hier eine Osteopathie-Praxis gegründet. Und als ich hier ein bisschen Fahrrad gefahren bin in der Gegend, habe ich gemerkt, okay, gibt es einfach unglaublich viele begeisterte Sportler auf Rädern, aber die fahren alle schneller an mir vorbei mit einer ganz furchtbaren Haltung und furchtbarem Material, dass ich mir überlegt habe, okay, was könnte man eigentlich tun, damit die noch ein bisschen besser werden? Damit ich ein bisschen mehr Ansporn habe, noch hinterherzukommen. Ja, und dann haben wir überlegt, okay, vielleicht kann man ja Osteopathie einfach verbinden, auch mit Bikefitting, weil in Salzburg gibt es einfach zu wenig Leute, die einfach richtig eingestellte Bikes haben und haben dann die erste Praxis hier quasi eröffnet für Bikefitting und jetzt sind wir eigentlich im 5. Jahr und ja, macht richtig Spaß. Zu meinem eigentlichen sportlichen Ding, ich bin eigentlich jemand, der alles kann, aber nichts richtig.
So wie die Triathleten, oder? Die sind doch auch so.
Die sind tatsächlich sogar ein bisschen besser dran, aber man kann mich zu jeder Sportart einladen und ich mache da eigentlich relativ gut mit, aber sobald es dann natürlich um die High-End-Challenge geht, kann ich mich nicht entscheiden und mag aber nicht so ganz voll hart dann trainieren, um dann irgendwie aufs Podium zu kommen. Aber sonst von dem Radding her bin ich eher so ein Mountainbiker.
Ich würde aber sagen, du hast gerade sehr tief stapeln.
Ja, das kann ich auch sagen.
Ich kann mich doch ganz gut daran erinnern, dass du sowas gesagt hast, von wegen du fährst zu rennen mit 600 Kilometer mit dem Radl ohne Also in einem Tour?
A long time ago.
Ja.
Das war ein bisschen ambitionierter, das stimmt. Da gab es auch mal was mit Podiumplätzen.
Mhm. Na schau bitte.
Ja, genau. Aber das ist jetzt nicht mehr so relevant. Mhm. Genau, ansonsten zu mir. Meine Wurzeln liegen eigentlich im Sport. Also früher in Berlin habe ich ein Fitnessstudio geleitet. Bin dann in die Physiotherapiepraxen abgerutscht als Physiotherapeut. Später in die Osteopathie, in die Ernährungsberatung. Und das Bikefitting kam obendrauf, als Hobby einfach so spannend war. Und jetzt gehen die ganzen Sachen so Hand in Hand. Also dieses osteopathische Wissen, wie der Körper funktioniert, so ganzheitlich, das braucht man unheimlich, also gravierend eigentlich schon auf dem Bike, um diese Einstellungen hinzukriegen und zu verstehen, was macht der Körper eigentlich gerade da auf diesem starren Gerät.
Das ist extrem spannend. Vielleicht könntest du sagen, generell, gibt es eigentlich eine Ausbildung als Bikefitter oder, und wenn nicht, welche Ausbildungen würdest du da empfehlen für einen Bikefitter?
Also Bikefitting ist jetzt kein neuer Begriff, den gibt es schon wirklich längere Zeit. Allerdings ist diese Ausbildungsstruktur nicht klar geregelt. Es gibt so ein paar Institute, die international schauen, welche Ausbildungslevel erreichst du in etwa. Du kannst eigentlich heute selber auch Bikefitterin werden, wenn du willst, oder druckst es mal schnell aus dem Drucker aus, dann haben wir es eigentlich schon.
Mhm.
Kann man was empfehlen? Grundsätzlich ist es immer gut, ein medizinisches Verständnis mitzubringen. Das zeichnet so den Bikefitter etwas mehr aus, als jetzt das Bikefitting meist in einem Fachgeschäft, im Fahrradgeschäft. Und obendrauf dann eigentlich in Einstellungs-, sagen wir mal, Ausbildungen zu gehen, wo du was über die Geometrie des Rades lernst und die Technik, die man dafür verwendet.
Ja, weil wir haben von der Community ganz oft die Frage gestellt bekommen, ja, es gibt so wahnsinnig viel Bikefitting-Angebote draußen, aber wie erkenne ich eigentlich quasi den guten und den schlechten, also wie kann ich die differenzieren und wer ist wirklich das Geld erwert?
Das ist unheimlich schwer zu beantworten. Also ich glaube, ich kriege da auch keine Antwort heute für euch aus meiner Tasche heraus. Es ist ähnlich, als wenn du zu einem Physiotherapeuten gehst. Wer ist gut, wer ist schlecht? Das merkst du erst, wenn du vor Ort bist und das Gefühl hast, okay, du bist gut aufgehoben und er hilft dir am Ende. Und da das Feld noch sehr jung ist und die Ausbildungen, die die Leute am meisten auch mitbringen, unterschiedlich sind, kann denn das von gut bis schlecht dich immer treffen.
Mhm.
Also wir haben Bikefitter, die gar keine Ausbildung haben, aber einfach so viel Fahrraderfahrung haben und so viele eigene Probleme schon an sich erlebt haben, dass die einfach unheimlich gut geworden sind durch ihre Expertise quasi. Und dann hast du aber im Gegenzug auch jemand, der wirklich extrem ausgebildet ist halt, ne? Und das dann darüber quasi verkauft. Also ich würde fast sagen, es lohnt sich immer mal einen Gang zum örtlichen Bikefitter, vielleicht mal ein Infogespräch machen. Das macht immer Sinn und ein Gefühl abholen, ob man da richtig aufgehoben ist, was für Technik wird verwendet, kann man das objektiv mitbekommen, wie lange dauert so ein Bikefitting. Das macht auch immer so einen Sinn. Also unter einer Stunde ein Bikefitting zu machen, da muss man sehr schnell sein und sehr gut. Meist dauert es so zwischen 1 und 2 Stunden bei den meist guten. Und wenn es mal ganz hart ist mit vielen anatomischen Besonderheiten, kann es auch mal 3 bis 4 Stunden dauern. Ihr wollt ja eigentlich gar nicht so dramatisch. Es war halt nur neu, glaube ich, für euch.
Ja, das ist sehr spannend zu wissen, dass es eigentlich, dass man vielleicht auch so ein bisschen auf Mundpropaganda hört, sich mal im Freundschaftskreis umhört,
Erfahrungen,
wer gute
von
Erfahrungen
anderen
hat, dass das auch für wert ist offensichtlich
wahrscheinlich
bei der Suche.
Wahrscheinlich noch mehr erstmal als das jetzt mit dem nach den Ausbildungen suchen, die sie haben. Grundsätzlich gibt es schon so ein ISCO-Institut, das international die Bikefitter quasi qualifiziert und dann gibt es das ISCO-Level dazu, aber es erhält, also muss nicht unbedingt über die Qualität sprechen, die das der Bikefitter am Ende hat.
Mhm. Wie viele Bikefittings hast du in deinem Leben schon gemacht?
Darf ich das jetzt offiziell sagen? Wer hört denn von der Finanzabteilung? Ganz, ganz wenig. Also wir üben eigentlich noch. aber es sind schon einige, ja.
Kannst du so probieren?
Traue ich das gar nicht zu sagen. Also es ist schon so, dass wir Tage auch haben, wo wir so 3 Bikefittings am Tag haben. Und ihr habt schon gemerkt, wir haben auch manchmal Feiertage und Wochenendtage für unsere Fittings. Also es sind schon recht viele, ja.
Also einige 100 im Jahr.
Ja, das schon.
Wow, und du machst es schon seit?
In Berlin angefangen eigentlich schon mit 2007 und jetzt hier sind wir erst seit 5 Jahren dabei.
Ja, Wahnsinn. Also du hast einen großen, großen Erfahrungsschatz an Bikefitting.
Mhm. Kann man das dann wieder rausstreichen?
man kann viel schneiden. Jetzt kommen wir mal zum Partner der heutigen Folge und zwar ist es die Firma Sigma, die uns ja schon in vergangenen Folgen auch unterstützt hat. Und gerade beim Fahrradfahren ein wichtiges Thema zum Beispiel ist ja auch die Trittfrequenz.
Du meinst ein wichtiges Thema beim Bikefitting?
Beim Bikefitting, genau, weil der Sven hat der Angie nämlich gesagt, so, sie tritt viel zu langsam, viel zu niedrig die Frequenz und sie muss die unbedingt erhöhen.
Ja, auf, ich glaube, 90 Umdrehungen pro Minute. Und genau. Ich bin irgendwie bei 70 oder so. Und es ist voll cool, weil ich habe ja den Cadence-Sensor bei unserem Navigationsgerät, beim Sigma ROX. Und den kann ich mir jetzt in Zukunft draufgeben und so kann ich immer kontrollieren, ob meine Trittfrequenz dem entspricht, was der Sven gern von mir hätte.
Man braucht nicht immer Ida Angie sagen, sie soll schneller treten, sondern dann macht es das Navigationsgerät.
Genau, weil das kann ich mir dann bei meinem Display am Sigma ROX 12.1 Evo so einstellen, dass ich am Display die Trittfrequenz mir anzeigen lasse und so habe ich das immer unter Kontrolle.
Und so hoffentlich weniger Knieprobleme dann. Wer sich für den Sigma ROX 12.1 Evo interessiert, der findet alle Infos dazu unten in den Shownotes.
Und jetzt zurück zur Folge. Okay, cool. Ich glaube, wir haben die richtige Person eingeladen.
Würde ich auch sagen, ja. Also so viel Erfahrung im Bikefitting, das ist schon sehr bemerkenswert.
Ist viel wert.
Da können wir eigentlich zur nächsten Frage gleich. Warum ist eigentlich ein Bikefitting wichtig? Oder welche Gründe gibt es eigentlich dafür, dass man ein Bikefitting machen soll?
Also grundsätzlich erstmal keinen.
Keinen.
Jetzt bist du erschrocken. Also die meisten, die aufs Fahrrad steigen und sagen, ich fühle mich der Pudel wohl, sollen einfach weiterfahren und sich wirklich entspannen und erstmal noch keinen großen Hehl daraus machen, dass man jetzt unbedingt ein Bikefitting braucht. Aber es gibt doch den einen oder anderen, der plötzlich merkt, am Rad, es stimmen ein paar Sachen nicht. Und wenn man die Dinge bemerkt und vielleicht auch weiß, wo man hinhören muss und hinschauen muss, dann macht ein Besuch beim Bikefitting Sinn. Und die meisten, die jetzt aktuell zu uns kommen, haben schon so große Probleme, dass eigentlich eher irgendwo was verschlissen ist, etwas wehtut. Und das könnte man natürlich präventiv schon vorfeld einfach wegbehandeln.
Das ist jetzt spannend, die Antwort, weil wir haben eben auch eine Frage gekriegt aus der Community, ob es Sinn macht, ein Bikefitting zu machen, wenn man sich eigentlich eben wohlfühlt am Fahrrad, wenn man eigentlich keine Probleme wirklich hat. Weil so, es kann ja so ein bisschen auch zur Prophylaxe dienen, oder? Es kann ja sein, dass ich eigentlich am Rad sitze, mich wohlfühle, mir tut nichts weh, aber vielleicht 10 Jahre später schaut die Geschichte dann anders aus.
Da ich viele Zahnärzte bei mir in der Behandlung habe, kann ich eigentlich fast das als Modell auch nehmen. Du gehst auch eigentlich zum Zahnarzt meist immer nur, wenn du richtig Probleme hast. Aber mittlerweile hat sich das gewandelt und wir gehen hin zur Prophylaxe, damit wir keine Probleme kriegen, obwohl wir es erstmal nicht spüren. Beim Rad ist es das Gleiche. Also ihr könnt Rad fahren und habt keine Schwierigkeiten. Aber parallel ist es so, dass, naja, klar, wenn in einer Anamnese vielleicht oder in einer Familiengeschichte schon Beschwerden da sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es bei dir auftritt, auch gegeben ist. Also wer Rückenbeschwerden in der Familie hat, kann natürlich davon selber auch mal eines Tages betroffen sein. Und wenn die Radposition nicht perfekt ist, kann es das triggern halt. Dass es doch früher auftritt halt mit dir selbst.
Ja, ich glaube, wir hätten vor unserer Weltreise vielleicht auch Bikefitting machen sollen.
Definitiv, ja.
Um so Sachen wie meine Rückenprobleme zu...
Ich habe dich gar nicht angeschaut. Aber
Oi. Wer kommt eigentlich zu dir zum Bikefitting? Für mich war das immer, Bikefitting war für mich immer Thema, weil man sieht immer die Fotos, wo die Triathleten oder die besonders sportlichen Radfahrer mit Aerohelm und so weiter im Rennanzug drauf sitzen und da wird um jeden Millimeter gefeilscht, damit nur die beste Kraftübertragung rausgeholt werden kann und der geringste Luftwiderstand beim Fahren. Aber wie ist es in der Realität? Wer kommt denn zu dir zum Bikefitting?
Also es sind tatsächlich auch genau die diesen Aerohelm haben und meist noch 3 dabei, um zu sagen, welcher ist der richtige. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht der Hauptkern. Also die meisten, die sich dann plötzlich doch entscheiden, mal ein Bikefitting zu machen, kommen aus zwar einem sportlichen Hintergrund, aber nicht aus dem Profibereich. Und das kann wirklich also auch die Frau sein, die mit einem Trekkingfahrrad kommt und vorne ein Körbchen dran hat und sagt, irgendwie ist es komisch, es fühlt sich nicht gut an. Bis hin zum klassischen Wochenendradler, der einfach seine Mountainbike-Touren macht. Also es ist durchmischt. Die Profis machen vielleicht so 9-10% von unseren, also ich habe mal nachgeschaut jetzt gerade, um dann eine Antwort zu geben, aber ja, es ist eher der kleinere Teil.
Ja, spannend. Also man darf ruhig auch als Nicht-Profi zum Bikefitting gehen, ohne dass man sich irgendwie unwohl fühlen muss dabei.
Nee, also Radfahren soll Spaß machen und wenn du merkst, das macht dir irgendwie gerade nicht mehr so richtig viel Spaß, dann ist ein Bikefitting sicher eine gute Adresse.
Ja, cool. Ich würde sagen, wir kommen dann schon zum zweiten Teil. Also wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie so ein Bikefitting eigentlich abläuft. Wir haben ja davor auch überhaupt keine Erfahrung gehabt und haben das jetzt am Mittwoch mit dir zum ersten Mal durchgemacht. Und wir waren, glaube ich, 4 Stunden bei dir.
Ziemlich lang, ja.
Und wir waren total überrascht, wir waren an vielen Punkten überrascht, muss man ganz ehrlich sagen. Waren einfach viele Dinge, mit denen wir nicht so gerechnet haben. Aber es hat schon mal so begonnen, dass wir so ein bisschen Paartherapie gemacht haben am Anfang. Also wir haben uns hingesetzt und haben mal eigentlich am Anfang die Räder überhaupt nicht beachtet, sondern haben einfach mal ein längeres Gespräch geführt. Mhm. Wie beginnst du mit einem Bikefitting?
Genauso wie gerade mit euch. Dass es 4 Stunden dauert, ist natürlich jetzt eben geschuldet, dass ihr einfach so zweiter wart und wir dann einfach mehr Infos brauchen. Und dieses Paartherapiegespräch, das wir einfach gemacht haben, dient natürlich schon, euch sehr schnell auf die Ebene des Bikefittings zu holen. Weil ihr habt gemerkt, dass nach diesem Gespräch oder beziehungsweise im Gespräch selber auch schon Fragen kamen, die relativ schnell in die Tiefe gehen. Also wo es um eure Beschwerden geht, Einschränkungen geht. Und da sammelt man im Leben ja schon ein paar Sachen an und mag gar nicht über das eine oder andere sprechen. Und deswegen ist es wichtig, eigentlich relativ schnell so eine Beziehungsebene zu schaffen, dass man da viele Infos rauskriegt aus euch.
Das heißt, bei dem Gespräch schaust du mal, wo drückt der Schuh im wahrsten Sinne des Wortes?
Genau, das geht noch ein bisschen weiter. Als Osteopath guckst du die Leute schon ein bisschen anders an, wenn sie durch die Tür kommen.
wie schief, dass sie reinkämmern, wie krumm.
Genau, das ist ganz verrückt. Manche finden das so ein bisschen Magic, wenn man tatsächlich sagt, du, irgendwas haut da nicht hin bei deinem Becken, weil man das am Hals sehen kann. Wenn der Kopf nicht ganz gerade auf der Wirbelsäule steht, dann sieht man das eigentlich auch schon, dass da unten im Gerüst auch was nicht ganz passen kann. Und das ist für so ein Bikefitting natürlich super spannend, weil da gehen einfach dann die Beine los, die wir zum Pedalieren brauchen. Also da sind viele Dinge, die ihr eigentlich schon versteckt, während ihr durch die Tür kommt, eure Räder reinschiebt, während man mit euch spricht, wie ihr euch bewegt. Und das guckt man sich schon so ein bisschen an und dann versucht man das Gespräch schon mal dahin zu lenken und ne, zu schauen, was ihr da so mitbringt.
Also wenn ihr das so her, wie du sprichst, dann denke ich mal, dass so, wie du sagst, Osteopath oder Physiotherapie-Ausbildung da in dem Sinne doch einfach wahnsinnig wichtig ist, dass man diesen Blick hat.
Hilfreich. Also muss nicht sein, aber es ist hilfreich, einfach um schneller Dinge zu verstehen, die dann später auf dem Rad passieren, wo wir einfach nicht wissen, warum klappt das jetzt nicht, ne? Die Einstellung oder die. Mhm.
Ja, und nach dem Gespräch ist es dann weitergegangen in den ersten Raum.
Oh mein Gott, the dark room.
Und ich würde sagen, da ist es mal, da hast du uns wirklich von oben bis unten mal in Unterwäsche quasi durchanalysiert, durchgeleuchtet auch. Gefilmt sogar, wie wir uns bewegen, unsere Füße gescannt. Was passiert in dem zweiten Raum?
Also der mysteriöse Raum. Bis jetzt hat es noch keiner mitbekommen, weil die Videos sind alle noch unter Verschluss.
Was heißt noch?
Druckmittel gegen uns.
Darüber reden wir jetzt nochmal im Detail im Anschluss. Ja, also die zweite Sache ist tatsächlich, dass wir im Raum, wo ihr gerade drin wart, unser Behandlungsraum, eigentlich schauen danach, wie ihr steht. Also einfach nur, wie du da im Raum stehst, wie du dich von verschiedenen Seiten bewegen kannst. Und daran kann man Bewegungseinschränkungen erkennen. Also man kann sehen, welche Gelenke funktionieren schon gut, wo hast du einfach Bewegungsprobleme, wo sind vielleicht Inbalancen, die man gleich erkennen kann. Und dann durch den Gang auf die Behandlungsbank checken wir halt die Gelenke auch nochmal einmal durch, ob das wirklich, was man so sehen kann erstmal, ob das auch sich mit dem Bankbefund bestätigt. Und dann habe ich euch ein bisschen was zu eurem Wirbelsäule erklärt und zu eurem Becken. Und es ist halt super spannend zu sehen, was anatomisch schon erkennbar ist und was wir vielleicht später auf dem Rad erkennen können. Ich hatte euch über diese Beckenverbringung mal erzählt und dann wird plötzlich ein Bein länger, eins kürzer. Mhm. Das macht auf einem Rad, wenn man natürlich ganz oben sitzt, plötzlich Sinn, weil ein Bein plötzlich nicht mehr ins Pedal passt oder rankommt. Genau, dieser Fußscan, den wir gemacht haben, der dient natürlich dazu, eines der großen Hauptprobleme zu erkennen, und zwar die falschen Schuhe. Das betrifft jetzt nicht nur den Alltag, dass wir oft falsche Schuhe tragen, sondern auch beim Biken gibt es das Symptom der kalten Füße, der kalten Zehen oder der eingeschlafenen Füße nach einer gewissen Zeit. Und durch den Scan kann ich halt die Maße eurer Füße wahrnehmen und nachher mit einem Maßband ganz simpel eure Schuhe ausmessen. Und wenn da sich schon rausstellt, dass euer Schuh einfach viel zu klein ist, dann ist diese erste Antwort schon mal weg und wir können mal versuchen, nach richtigen Schuhen zu suchen.
Ja, diese Erfahrung haben wir gleich leidvoll gemacht, weil ich habe mir wunderschöne Schuhe gekauft, die mir richtig gut gefallen. Und der Sven hat uns, oder hat mir halt dann gleich gesagt, okay, die sind viel zu klein für dich, viel zu schmal. Und es ist ja echt so, oder, dass die Schuhe generell viel zu schmal einfach geschnitten werden, dass sie halt schön ausschauen, aber nicht wirklich auf den Fuß passen.
Also zumindest für uns jetzt hier in Deutschland, Österreich, wir haben einfach ein bisschen breitere Füße und passen nicht in jeden italienischen Schuh hinein. Aber das muss man halt verstehen. Und wenn man einmal das gemacht hat und einmal das Gefühl auch gehabt hat, mal im richtigen Schuh zu stehen, hat man auch den Eindruck, oh Gott, aber was tue ich mir eigentlich mit meinen Füßen hier gerade an? Und das spricht so auch die an, die privat so mit dem Zeh zu tun haben. Ne? Der große Zeh, der so Richtung Hallux Valgus geht, da gibt es oft eine Geschichte auch mit zu kleinen Schuhen. Auch wenn man es nicht wahrhaben will. Und auch privat. Also man kann diesen Scan auch für privat mal benutzen, um sich normale Straßenschuhe zu kaufen.
Also ich würde sagen, diese Schuhgeschichte war einer der großen Aha-Momente beim Bikefitting für uns, weil wir einfach ja überhaupt nicht irgendwelche Gedanken daran verschwendet haben, dass der Schuh nicht passen könnte. Man denkt halt, ja, die Cleats müssen richtig eingestellt werden, damit er richtig sitzt. Aber es ist ja dann nicht nur bei der Breite vom Schuh geblieben, sondern du hast uns ja dann auch noch nahegelegt, dass wir uns Einlagesohlen zur Stütze zulegen sollten.
Das ist auch ein großes Thema. Weißt du, kauft man sich ja den Drahtschuh und sagt, meine Güte, das hat jetzt 200 Euro gekostet, das ist aber sehr teuer, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen sparen. Und wenn man in diesen Schuh aber reinguckt, sieht man, dass eigentlich nur eine ganz dünne Pappsohle drin ist. Und der Fuß selber, wenn er auf dem Boden steht, hat aber so ein Gewölbe, ein Längs- und ein Quergewölbe. Und dieses Längsgewölbe wird beim Radfahren sehr selten benutzt. Also ihr braucht den Fuß nicht komplett fürs Radlfahren. Das heißt, man braucht eigentlich nur wenige Knochen und wenige Gelenke dafür. Und dieses Längsgewölbe bricht halt gerne bei den Sportlern nach einer gewissen Zeit einfach ein, weil die Muskeln das nicht mehr schaffen, das zu halten. Und das hat ganz große Auswirkungen auf den Rest der Geometrie auf dem Fahrrad, sodass dann Kniebeschwerden auftauchen können, Sitzbeschwerden auf dem Sattel wie Taubheitsgefühle. Und da kann man eigentlich schon vorweg gleich weg das nehmen, das Thema, und sagen, okay, wir stützen mal den Fuß dort drin mit einer festen Sohle, die dieses Loch in diesem Schuh einfach unterstützt. Und für jemanden, der auf Kraftwerte aus ist, für den ist das super spannend, keiner will Kraft verlieren in seinem Schuh, er will es ja aufs Pedal übertragen. Also so eine Einlegesohle macht schon immer mal Sinn.
Spannend finde ich, dass du sagst, dass es zu Sitzbeschwerden auch führen kann, wenn man keine Einlagesohlen hat, also nicht die richtigen hat. Hängt es dann damit zusammen, weil das Bein dann weiter nach unten geht? Oder?
Ja, genau. Ja? Also grundsätzlich, wenn der Sattel richtig eingestellt ist, dann ist er auf einer Höhe, wo du gerade noch das Pedal unten an der tiefsten Stelle mit deinem Fuß erreichen kannst und durchtreten kannst. Wenn du jetzt natürlich aber deine Beine in eine X-Beinposition bringst, von einer geraden in eine X-Beinposition, wird dein Bein insgesamt ein bisschen kürzer. Und das führt natürlich dazu, wenn du festgebunden bist am Pedal, dass das ganze Becken auf den Sattel gedrückt wird.
Sehr spannend, ja.
Ja, voll. Und ich muss ja sagen, also ich bin jetzt ein paar Mal mit diesen Einlagesohlen mit den neuen gefahren und es ist wirklich irre, was das für einen Unterschied ausmacht. Es fühlt sich einfach so viel besser an. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie 5 km/h schneller wäre, aber vom Gefühl her macht es wirklich einen irre Unterschied. Also mir macht es total Spaß. Es war eine sehr gute Investition in meinem Fall und ich glaube, bei dir auch, Rani, oder? Wobei, da muss ich gleich einlenken. Sven, du hast ein bisschen was losgelöst, weil der Rainer hat mir heute kleiner vorgestanden. Er hat sich die neuen Fahrradschuhe um.
Sündhaft teure Fahrradschuhe um 300 irgendwas Euro.
Ja, obwohl er sie ja gerade erst die neuen gekauft gehabt hat.
Ja, aber nach deiner Empfehlung, diese eine Marke da, die besonders breit im Zehenbereich schneidet, von denen habe ich mir jetzt den Schuh bestellt, bin ich schon gespannt, wie man der dann taugt.
Toi, toi, toi. Die Erfahrungen sind eigentlich durchweg gut bei denen.
Okay, ja.
Ja, das ist, Bankkonto ist wieder ein bisschen leichter geworden.
Ja, aber ich denke mir immer, das ist halt dann eine Investition in etwas, was der Komfort bringt. Und wenn man viel Fahrrad fährt, dann macht es ja auf alle Fälle Sinn. Also
unbedingt. Ihr wisst ja selber, ihr tragt die Schuhe nicht nur ein Jahr oder zwei, sondern manche haben die ja auch 5 Jahre mal am Fuß. Aber wenn man sich das dann wieder auf die Jahre runterrechnet, das ist ein kleiner Beitrag, ja, für deine Performance.
Definitiv, ja.
Das stimmt, das stimmt. Ja, und wir haben dann quasi die Analyse in dem besagten Raum fertig gemacht. Du hast uns einmal durchgecheckt und dann ist es auf den Rollentrainer gegangen. Was schaust du dir dann im nächsten Schritt an?
Also ihr habt gemerkt, dass ihr auf dem Rollentrainer beide erstmal ein bisschen habt fahren müssen. Und ich war eigentlich gar nicht bei euch. Ich bin immer die ganze Zeit rumgelaufen, habe irgendwas verkabelt, angesteckt und versucht eigentlich die Technik erstmal ins Laufen zu bringen. Aber während ich das gerade mache, schaue ich schon aus dem Augenwinkel, wie ihr fahrt. Ich gucke mal an, wo eure Hände an dem Lenker sind, ob ihr auf dem Sattel vor- und zurückrutscht, ob ihr oft mal vor- und zurückschaltet nochmal. Also das sind so die kleinen Marker schon. Und wenn man dort erkennt, zum Beispiel beim Rennradlenker, dass jemand nicht an den Bremshebeln gerne anfasst, dann ist es schon so ein Hinweis dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil das wäre eigentlich so eine Idealposition, um sich zu stützen, Kontakt zu den Bremsen und zu dem Schalthebel zu haben. Und das sieht man auf der Straße auch sehr oft, dass viele Leute einfach am Oberlenker fahren, die ganze Zeit. Und sobald es dann an die Bremshebelposition geht, dass sie dann voll überstreckt auf diesem Rad sitzen und das eigentlich sehr ungern machen.
Ja, das finde ich eigentlich ein spannender Hinweis, wo jeder mal selber zu Hause schauen kann, wo sind eigentlich meine Hände auf dem Lenker.
Also es gibt so klassische Dinge, wenn ihr mal mit den Rennrad-Buddies unterwegs seid, guckt mal einfach, wo wirklich die Hände sind, ob sie wirklich Kontakt vorne haben. Und wenn jemand so ganz unruhig immer vor- und zurückrutscht und immer wieder den Po nach hinten versetzt, da haut das nicht hin, ganz sicher nicht.
Ja, du bist zwar hin und her gerannt in der Zeit, wo wir auf dem Rollentrainer gesessen sind, aber vorher hast du uns ja doch mit so ein paar Sensoren ausgestattet.
Das stimmt, die Geheimnisse der Technik. Also ich habe gemerkt, das Video war mir gar nicht so wichtig. Ich wollte da eigentlich jetzt euch nur von den Daten aufnehmen und wie gesagt, von meinem Augenwinkel her. Und die Sensoren, die ihr auf eurem Körper hattet, sind 3D-Sensoren. Die zeichnen eigentlich jede Bewegung eurer Gelenke auf. wirklich dreidimensional im Raum. Und die Bewegung, die mir am meisten auffällt, auch schon optisch, wo ich denke, oh, da stimmt was nicht, die gucke ich mir genauer an. Und jetzt war in eurer Geschichte ja das Thema Rücken auch ein Fokus. Deswegen ist natürlich dann der Blick auch auf diesen Rückensensor gefallen. Was ist da eigentlich komfortabel? Was ist vielleicht eher unangenehm für die Bandscheiben der Wirbelsäule als Beispiel? Genau. Und das Ganze wird nur unterstützt, eigentlich mit Druckfolien. Das habt ihr jetzt beim Sattel besonders kennengelernt, um zu gucken, ob eure Sitzproblematiken halt durch vielleicht einen falschen Sattel kommen oder durch eine falsche Satteleinstellung. Das kann man relativ schnell dann dreidimensional sichtbar machen halt.
Ja, das war recht spannend, weil wir sind am Fahrrad eben gesessen und dann war ein riesen Fernseher vor uns, wo man dann ganz genau gesehen hat, jetzt eben im Falle vom Sattel, wie sich der Druck am Sattel verteilt. Und das war echt interessant zum sehen. Und da vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie das eigentlich ausschauen muss, wenn man sich das Bild jetzt so vorstellt, wo soll der Druck eigentlich im Sattel dann sein?
Mhm. Also vielleicht kann man sich das am besten vorstellen, wenn man auf so einer Eisfläche Schlittschuh laufen geht und man merkt plötzlich, die Eisfläche wird unter einem immer dünner. Mit so einem spitzen Schlittschuh steht man eigentlich nicht so gerne auf einer dünnen Eisfläche. Wenn man sich jetzt aber auf diese dünne Eisfläche richtig bauchlinks hinlegen würde und die Hände und Beine breit machen würde, würde man eine große Fläche erzeugen. Und diese große Fläche versuchen wir auf dem Sattel auch zu erzeugen. Also kleine Flächen mit großem Druck führen natürlich meist zu Problemen, aber wenn man die Fläche auf dem Sattel groß verteilen kann, dann hat man eigentlich schon groß gewonnen. Und das ist das, wo wir zuerst hinschauen. Könnt ihr den Druck gleichmäßig auf dem Sattel verteilen, viel der Sattelfläche nutzen? Und jetzt hat jedes Becken ja so eigene Kontaktpunkte. Das merkt man schon, wenn man so sitzt auf dem Stuhl, unter seinen Po mal greift, da gibt es so zwei kleine Knöchelchen, die Sitzbeinknochen. Und die haben, wenn man aufrecht sitzt, ganz viel Kontakt mit dem Sattel. Und sobald man aber nach vorne sich ein bisschen beugt, merkt man, dass diese Punkte verschwinden und dann kommen so die Schambeinäste so ein bisschen mehr Druck. Und die müssen halt Auflagefläche finden und dazu muss es den passenden Sattel geben. Also je nachdem, wie du im Raum sitzt, ob ganz aufrecht oder vorgeneigt, brauchst du halt dementsprechend ein anderes Sattelmodell. Und das bringt dich auch gleich wieder zu dem Problem mit den Sätteln. Den richtigen Sattel findest du eigentlich nur, wenn du die richtige Position gefunden hast.
Mhm. Das heißt, zuerst die Position finden und dann den Sattel. Das ist ein wichtiger Hinweis, weil oft hat man ja so das, oder ich habe bis jetzt immer geglaubt, naja, man probiert halt einen Sattel nach dem anderen durch, aber habe vorher noch nie an meine Position gedacht.
Und wenn du mal hochrechnest, was ein so ein Sattel kostet im Schnitt und dann einfach mal drei Sattel oder vier dann zu Hause hast, dann hättest du eigentlich schon ein Bike-Fitting leisten können.
Absolut. Mhm. Wenn du jetzt sagst, man versucht möglichst eine große Fläche, um den Druck zu verteilen, dann klingt das für mich als, okay, ich brauche einen Sattel, der viel Fläche hat. Und wir wissen ja alle, dass gerade auf so sportlichen Rädern wie Rennrädern oder Gravelbikes, man will ja eigentlich nicht so einen Prügel drauf haben, weil das so aus optischen Gründen ja nicht so gut ausschaut. Und deswegen kennt man immer diese ganz harten, schmalen, performanceorientierten Sättel. Was ist da dein Tipp? Was haltest du von diesen performanceorientierten dünnen Sättel?
Ich gehe einen Schritt zurück zu den ganz breiten Sätteln, die du gerade sagtest. Mhm. Der breite Sattel hat natürlich die Schwierigkeit, dass deine Innenoberschenkel irgendwann mal sagen, du, pass mal auf, ich reibe hier jetzt schon so oft daran vorbei, kannst du die Blutung bitte stoppen? Also da gibt es einfach ein räumliches Problem, dass es nicht funktionieren kann. Ansonsten zu den Sätteln selbst. Der Sattel muss von dem Shape her gut zu deinem Beckenknochen passen. Die Härte selber ist dabei erstmal noch ein bisschen zu vernachlässigen. Man kann vielleicht sagen, je weicher ein Sattel ist, desto komfortabler findest du ihn am Anfang. Aber er hat auch den Nachteil, dass du tiefer in diesen Sattel mit der Zeit einsinkst. Besonders wenn deine Beckenbodenmuskulatur mit der Zeit ein bisschen müde wird. Und dann drückt das Sattelmaterial hoch in deinen Schrittbereich. Und das kann dazu führen, dass du plötzlich wieder taube Gefühle kriegst. Diese weichen Sättel nutzt man eigentlich eher so für so Citybikes, für eine kurze Fahrt zur Eisdiele, ne? Das ist recht komfortabel. Aber für eine lange Fahrt würde man dann immer mehr Richtung harten Sattel eigentlich tendieren. Und da gibt es bei den Rennradsätteln eigentlich meist nur zwei große Härteunterschiede. Also ihr werdet merken, dass ein weicher Sattel auch sich recht hart anfühlt beim Performance-Bereich. Und der harte ist natürlich bretthart, ne? Keine Frage.
Ja, zum Sattel gehört aber das Thema jetzt die richtige Radhose dazu. Und kannst du da irgendwie Empfehlungen geben? Also, weil ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich habe halt oft Radhosen jetzt angehabt mit eher dickerem Polster und ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Also mir ist dann eher alles eingeschlafen da unten rum und das war jetzt sehr unangenehm. Gibt es da irgendwie Empfehlungen dafür? Oder wenn ich jetzt beim Bikefitting bin, das Rad wird eingestellt auf mich, ändert das dann was, wenn ich jetzt vielleicht eine andere Radhose anhabe mit einem dickeren Polster oder wie?
Mhm. Also gerade wenn wir endgradig uns einstellen, also wirklich an jeden Millimeter deiner Sitzhöhe kommen, wo du gerade noch das Pedal unten erreichst und jetzt ein dickes Polster trägst, kann es sein, dass da einfach mal einen Millimeter zu hoch bist und dann quasi unten schon ein bisschen ins Leere trittst. Also es hat einen kleinen Einfluss drauf. Deswegen sagen wir meist beim Bikefitting, bring deine Lieblingsradhose mit. Ja, das ist schon mal so der erste richtige Hinweis. Dann ebenso wie mit den Sätteln gerade. Wenn der Sattel sehr weich ist, drückt er das weiche Material oben in den Dammbereich hinein. Und das ist bei der Bikehose das Gleiche. Je mehr Material dazwischen ist, desto mehr Druck kommt natürlich auf den Dammbereich nach oben. Also das muss man tatsächlich, weil du jetzt gerade fragst nach dem Tipp, man muss das wirklich ausprobieren, was du wirklich für dich brauchst, um ein gutes Gefühl zu haben. Manche brauchen ein dickes Polster, aber der Trend geht mehr zu diesen dünneren Polstern hin. Ne? Dünn, wenig Nähte, das habt ihr schon mitbekommen. Und dann ist eigentlich die größere Challenge, die Breite zu finden, dass das Polster halt nicht so ist, dass du, wenn du deine Beine zusammenbringst, sich nach oben wieder hochwölbt. Und das muss man so ein bisschen herausfinden. Und Marken halte ich mal im Hinterkopf einfach.
Bei mir war es ja dann im Endeffekt so, dass du den Sattel eben 2,5 Zentimeter nach unten gesetzt hast, was für mich die größte Veränderung war. Vor dem Bikefitting habe ich immer das Gefühl gehabt, es geht da ja jetzt um Millimeter. Mhm. Wie würdest du das einschätzen? Also klar, wenn man jetzt von den Ultraprofis spricht, da geht's dann, das ist klar, da geht es wirklich vielleicht sogar um den halben Millimeter. Aber so wie bei mir zum Beispiel, kommt mir vor, ist es so, sag mal, eigentlich eher so die grobe Einstellung, oder?
Es hört sich für dich nur grob an, weil wir recht tief runtergegangen sind. Grundsätzlich ist es so, dass wir auf dem Bike, auf der Rolle dann bei dir jede Sitzposition versuchen auszufahren. Und wir bewegen uns quasi in so einem Koordinatensystem in alle Richtungen. Und wenn wir gemerkt haben, in die Richtung geht es nicht weiter, gehen wir wieder ein Stück zurück. Das bedeutet also nach oben, nach vorne, nach hinten, nach unten. Und da, wo du sozusagen erstmal die besten Werte erreichen kannst, Druck aufs Pedal bekommst, der Satteldruck in Ordnung ist, da lassen wir dich erstmal. Das Ganze hat natürlich manchmal zur Folge, dass man von der Seite schaut, fragt, was ist mit dir los, warum sitzt du so tief, du kannst doch viel höher sitzen. Und das stimmt grundsätzlich auch, du könntest schon, wenn deine anatomische Leistungsfähigkeit etwas besser wäre. Und das bezieht sich oft auf die hintere Oberschenkelmuskulatur. Das kennen wir Biker alle, dass wenn wir mal so eine Dehnung machen für den hinteren Oberschenkel, dass es irgendwie furchtbar anfängt zu ziehen, dass da nicht so viel Mobilität drin ist. Und diese Mobilität schränkt euch ein bei der Sitzhöhe. Das heißt, sobald ihr langsam merkt, dass es da so einen kleinen Zug gibt, fängt euer Körper an, gegen diesen Zug das Bein wieder zu beugen. Und es kann auch sein, dass bei gebeugten Beinen du schon diesen Zug spürst. Und dann kommst du quasi wirklich nicht mehr unten an die Pedale ran. Deswegen sitzt du ein bisschen tiefer. Man kann durch sportliches Training, durch ein spezifisches Training das tatsächlich verbessern. Und dann ändert sich deine Sitzhöhe dramatisch.
Aber kann diese tiefere Sitzposition nicht dann auch zu Knieproblemen führen?
Absolut richtig. Genau, ja. Das ist der Punkt. Auf dem Rad selber erzeugen wir natürlich bestimmte Winkel. Und wenn ein Winkel besonders spitz wird und die Last über dieses Gelenk extrem übertragen wird, wir haben jetzt Knie und das Hüftgelenk und Sprunggelenk dabei, dann kann auch ein Gelenk mehr beansprucht werden. Und wenn du da Probleme hast, das auch deutlicher hervortreten. Und jetzt merkt man gerade schon, Bikefitting ist ein bisschen Jonglieren. Es ist Jonglieren zwischen den Symptomen und natürlich auch Jonglieren zwischen der Leistungsfähigkeit. Und da hängt auch ein bisschen Training parallel neben dem Fahrrad dran. Also man kann mal auch das Fahrrad mal zur Seite stellen, mal anfangen, ein paar kleine Übungen zu machen, um bessere Positionen auf dem Rad zu bekommen.
Ja, wir fühlen uns total ertappt. Es war ja dann eben auch so, wie wir bei dir waren, dass eben wir alles im Rollentrainer soweit eingestellt haben und du uns von allen, angefangen eben vom Sattel bis zum Lenker, alles eingestellt gehabt hast. Dann hast du gesagt, so, und jetzt gehen wir in den dritten Raum, in die Pain Cave, oder?
Ja.
Zu den Gewichten und zum Trainingsraum halt. Und hast gesagt, so, und jetzt, ihr müsst jetzt die und die Übung machen, damit ihr eben, ja, eure Schwächen ausgleichen könnt.
Vielleicht formulieren wir es anders, um eure Stärken ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken.
Okay.
Genau, also man kann sich schon vorstellen, jetzt natürlich durch den Fitness-Hintergrund habe ich da einen tieferen Einblick dabei. Ihr könnt durch Training sehr, sehr viel erreichen. Und im Trainingsbereich gibt es natürlich, wenn Mobilitätseinschränkungen sind, die Idee des Dehnens. Aber wir wissen aus dem Sportbereich heraus, dass Dehnen tatsächlich gar nicht so viel bringt. Das heißt, ihr macht das jeden Tag und sehr umfangreich. Also seid ihr begeisterte Yogis, kleine Empfehlung für die jetzt sozusagen schon Schwierigkeiten haben, kriegt ihr das in den Griff. Aber wer sagt, ich habe gar nicht so viel Zeit, ich möchte nicht jeden Tag eine Yoga-Session von 90 Minuten machen, um meine Beweglichkeitsdefizite auszugleichen, der macht es besser mit einem Krafttraining. Und da kann tatsächlich die richtige Übung und parallel das richtige Gewicht dazu führen, dass sehr, sehr schnell im Körper diese Beweglichkeitseinschränkungen überschrieben werden.
Ja, das war echt super, weil du quasi uns dann am Ende von dem Bikefitting eben genau diese Analyse gegeben hast und gesagt hast, schau, da sind eure, ich sage jetzt, Defizite. Und hast uns noch ein paar Übungen gesagt, wie wir das in Zukunft verbessern können. Und würdest du sagen, ein Qualitätskriterium von einem guten Bikefitting, dass man so weiterdenkt?
Also dadurch, dass ja der Körper wirklich sehr, sehr asymmetrisch oftmals ist und das Bike einfach so sehr symmetrisch, macht es oft Sinn, auch an diesem asymmetrischen Teil ein bisschen zu arbeiten. Also solange wir die Räder nicht so anpassen, dass ein schräger Typ zu einem schrägen Fahrrad passt, macht es Sinn, dieses Schräge bei den Menschen versuchen auszugleichen ein Stück. Und das geht über Training wunderbar. Und da braucht man einfach wirklich ein Potpourri an tollen Übungen. Und da macht sicher es auch Sinn, wenn man jetzt in die Trainingslehre schaut, ein bisschen Fitnesserfahrung mitzubringen. Denn tatsächlich so funktionelles Training im Sinne von, mein Körpergewicht reicht ja aus, ich brauche zu Hause jetzt nicht mehr Geräte dazu, das dauert viel länger, als wenn man tatsächlich mal den Gang in so ein lokales Fitnessstudio geht und sagt, okay, die Übung muss ich jetzt mal mit ein bisschen mehr Druck machen, damit ich besser auf dem Fahrrad unterwegs sein kann.
Es war sehr spannend, dass Sven hat uns eine Übung gezeigt, die haben wir dann auch gemacht und wir haben am nächsten Tag beide einen Muskelkater gehabt. Und man muss sich vorstellen, wir haben da einen Langhantel gehabt. Da war kein Gewicht drauf. Also die Langhantel selber hat, glaube ich, 10 Kilo.
20 oder Kilo.
20 Kilo. Mhm. Und wir haben beide so einen Muskelkater dann gehabt. Aber ich finde, das sagt auch immer ein bisschen, dass man doch voll das Defizit dann hat, oder?
Also der Muskelkater ist vielleicht jetzt kein gutes Kriterium, um zu sagen, ist das ein Defizit oder nicht. Ja. Und die Übung war für euch einfach neu. Also es hätte erwartbar sein können. Mhm. Aber das Defizit habt ihr, glaube ich, gespürt, dadurch, dass die Bewegungsreichweite nicht gereicht hat. Also ihr seid einfach, habt euch nicht viel bewegen können. Ne? Euer Range of Motion war sehr eingeschränkt bei dieser Übung. Und das war eine der Übungen, die wir fürs Fahrradfahren ganz dringend brauchen, weil sie einfach die Kernmuskulatur trainiert und halt auch gleichzeitig eure Beweglichkeit verbessert.
Vielleicht kannst du kurz erklären, welche Übung das war?
Das wäre eigentlich jetzt ein Geheimnis. Ah, okay. Das war also ein Secret-Block machen, damit es keiner draußen weiß.
Alles alle klar.
Aber es hat was mit einer Langhantel und gestreckten Beinen zu tun.
Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt nochmal zum Bike-Fitting selbst zurück. Und zwar, wir haben jetzt die Sattelposition und uns angeschaut, aber es geht ja auch um den Lenker vorne. Also wie greift man auf dem Rad? Also auf was schaust du eigentlich, wenn es jetzt um den Lenker geht?
Mhm. Also Ökonomie ist auf dem Rad ganz entscheidend. Das heißt, es soll eigentlich sehr einfach sein, euch da abzustützen. Und jeder, der schon mal seine Arme ganz weit bei einem Liegestütz auseinandergedrückt hat, merkt, dass es aber sehr schwer ist, sich da zu halten. Oder wenn die Arme sehr weit vorne sind, ist es auch beim Liegestütz schwer. Also versuchen wir, die Arme eigentlich unter den Körper zu bringen, sodass er ihn optimal stützen kann. Das kann man sich so vorstellen, wenn jetzt das Dach über dir zusammenbricht, dann wäre es eigentlich toll, wenn ein Balken direkt exakt nach oben geht, um das Dach zu stützen. Und so sollte der Balken auch stehen. Steht er schräg, ist es schon etwas schwieriger, dieses Dach zu stützen. Und so gucken wir jetzt, dass der Lenker eigentlich parallel zu deiner Schulterbreite passt und auch zu der Belastung, die du auf diesen Lenker quasi gibst. Und damit sind wir meist bei einem Problem angekommen, die es in der Branche gibt. Die Lenker sind oftmals viel zu breit und die Cockpits viel zu lang. Bedingt dadurch, dass eigentlich da Leute drauf fahren im Originalzustand, also Profis, die einfach auch ein ganz anderes Trainingslevel haben. Und das ist bei der Radauswahl immer spannend, wenn jemand sagt, jetzt habe ich endlich mal viel Geld gespart in der Pension, ich möchte mal das High-End-Rad mehr kaufen und kauft dann wirklich die Aero-Maschine, das High-End-Modell eines bestimmten Markenherstellers und dann merkt er plötzlich, oh weia, da sitze ich aber ganz schön weit vorne, ich komme da gar nicht ran.
Mhm. Aber bei einem Mountainbike geht man dann eigentlich einen Kompromiss sein, oder? Weil im Endeffekt beim Mountainbike kann ich dieses Bild mit dem Balken, der gerade steht, nicht mehr.
Genau, das trifft auch die Gravelbikes tatsächlich. Je wilder euer Untergrund wird, desto mehr müssen wir natürlich den Lenker unter Kontrolle kriegen und da machen einfach breitere Lenker Sinn. Also wenn man Auto fährt, merkt man es beim Lenkrad auch. Ein kleines Lenkrad kann man mal nehmen, wenn man gerade ausfährt. Aber wenn man viel nach links und rechts zirkeln muss, macht ein großes Lenkrad schon mehr Sinn. Das sieht man bei den großen Bussen, die haben riesen Lenkräder. Macht schon Sinn, weil sie ja immer zirkeln müssen ohne Ende, so ein großes Fahrzeug. Und das ist bei den Bikes das Gleiche. Je trickiger der Untergrund ist, je langsamer du fährst, desto breiter muss der Lenker sein. Also jetzt automatisch den Lenker immer schmal zu fahren, macht auch keinen Sinn, wenn man zum Beispiel viel in den Bergen unterwegs ist und sich sehr unsicher fühlt. Das muss man halt auch mal ein bisschen erfragen. Wenn also jemand jetzt bergab fährt und sehr viele Serpentinen fährt, dann macht es manchmal auch Sinn, den Lenker wieder ein bisschen breiter zu wählen, damit man sich sicher fühlt.
Wenn man jetzt Probleme mit dem Druck auf deine Handflächen hat oder im Nacken, wäre das jetzt so ein Thema, wo du sagst, man sollte sich mal die Lenkerbreite anschauen, um da was zu verändern, zu verbessern?
Genau, also der Druck auf dem Rad muss ja ein bisschen jongliert werden zwischen den Pedalen, dem Sattel und dem Lenker. Und alles, was sozusagen jetzt auf dem Sattel landet, ist natürlich nicht mehr am Lenker und umgekehrt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe viele Probleme mit dem Lenker und spüre plötzlich, dass meine Hände wieder so ein bisschen zu viel Druck bekommen, ist es die Frage, kann ich das antrainieren, dass ich das aushalte oder drücke ich da wirklich schon Strukturen ab, die meine Durchblutung verändern? Und wenn das Letztere ist, dann versucht man wieder den Druck vom Lenker wegzubekommen zum Sattel hin, indem man dann versucht, vorne wieder ein bisschen nach oben zu kommen, den Sattel etwas tiefer zu stellen.
Mhm. Okay, also ein Problem ist niemals mit einseitiger Betrachtungsweise gelöst, sondern man muss immer dann das Gesamtbild sehen.
Ich will es jetzt gar nicht so kompliziert machen. Bikefitting ist nicht so kompliziert, aber man hat schon mehrere Dinge zu beachten, als ich, um da hinzukommen. Für zu Hause ist es oftmals sehr, sehr schwer und deswegen kommen natürlich auch Leute zu uns und sagen, ich komme jetzt einfach nicht weiter. Ich habe alles probiert, nach meinem Gefühl, ich brauche jetzt Hilfe.
Jetzt muss ich auch sagen, was ich sehr spannend gefunden habe, der Sven hat uns auf unseren Rädern eingestellt und unsere Idee, so wie unsere Räder eingestellt waren, war die, da wir halt recht viel Reisen und Bikepacking machen, wir wollen eher aufrecht auf dem Rad sitzen. Das heißt nicht so sportlich, aber im Endeffekt hat uns der Sven jetzt die Position so verändert, dass wir jetzt relativ sportlich am Rad drauf sind. Und jetzt würde mich interessieren, es gibt ja persönliche Vorlieben auch, wie man auf dem Rad sitzen will. Inwieweit kann man da was machen? Also wenn ich jetzt jemand bin, der will zwar Gravelbike fahren, aber ich will eher entspannt aufrecht drauf sitzen. Macht das dann Sinn oder sollte ich mich doch eher daran gewöhnen, dass ich eher sportlicher drauf sitze? Oder?
Aha, das ist jetzt so ein Kompromiss, den man jetzt mal besprechen muss, genau. Wenn ihr natürlich sehr sportlich unterwegs sein wollt, weil ihr sehr schnell durch wildes Terrain fahrt, dann macht es Sinn, halt auf den Lenker mehr unter Kontrolle zu kriegen. Ihr braucht also Druck auf dem Lenker. Und das Rad soll ja vorne nicht wegrutschen quasi. Wenn ich mich jetzt aber aufrecht hinbringe, ist der Druck auf dem Vorderrad zu leicht. Und das kann sein, dass wenn du bergab fährst, merkst, dass das Vorderrad so anfängt zu schwimmen. Und das ist natürlich sehr schwer, wenn man sehr aufrecht sitzt, da Kontrolle darauf zu kriegen. Also so wie ihr das jetzt macht, ein Reiserad möglichst aufrecht hinstellen, macht Sinn, wenn man eine Ebene gerne fährt. Ne? Da muss man aber berücksichtigen, dass wenn man sehr aufrecht sitzt, habt ihr auch sehr viel Druck auf eurem Becken und automatisch auch auf eurer Wirbelsäule. Das heißt, eure Bandscheiben werden quasi im aufrechten Sitz viel stärker belastet. Der klassische Gang zum Holland-Fahrrad, ne, wenn ich Rückenschmerzen habe, also führt mehr zu Problemen, als wenn ich tatsächlich die Last auf den Lenker abgeben kann. Und wir merken das gerade hier auch schon am Tisch. Ne? Wir sitzen alle ganz aufrecht da. Keiner traut sich hier so ganz, sich abzustützen. Wir müssen das alles mit den Rückenmuskeln halten. Und irgendwie macht das gar nicht so richtig Spaß. Man will eigentlich schon so ein bisschen mal sich endlich stützen. Und meine Empfehlung wäre eigentlich auch im Alltag, stützt euch mehr irgendwo ab. Gibt Druck in dieses, ne? Und das machen wir im Rad auch. Wir spielen mit dem Druck und geben ein bisschen was an den Lenker ab, damit der Rücken entlastet werden kann. Und jetzt muss man tatsächlich ein bisschen ausprobieren. Einfach, welche Position taugt euch wirklich auf lange Sicht? Und das ist auch die Empfehlung für, wo erkennt man einen guten Bikefitter? Die meisten, die wirklich gute Arbeit leisten, geben eine Art Garantie. Die ganz Wilden machen das so, dass sie sagen, ich gebe das Geld zurück, wenn du unzufrieden bist. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil da gibt es auch ein paar Kleine, die sagen, ich bin einfach unzufrieden.
Aber es kann alles so bleiben, wie es ist.
Genau. Aber was wir zum Beispiel uns angewöhnt haben, ist, dass wir einfach nacharbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt Symptome spürt, da ist noch was da, es ist jetzt nicht das Gleiche wie auf der Rolle oder ich empfinde, das passt noch nicht ganz, dass wir sagen, wir schrauben das so lange nach, bis es für dich passt. Und geben dir natürlich parallel auch ein paar Tipps, was du da an dir arbeiten kannst. Also wir wollen eigentlich gemeinsam so ein bisschen die Lösung finden, wie du da rankommst, unabhängig davon, was jetzt finanziell daneben steht. Also daran würde ich sagen, das könnte man vielleicht als Kriterium für einen Bikefitter nehmen, der seine Arbeit gerne macht.
Also man kann eigentlich sagen, generell jetzt auch zum Bikefitting, es wird immer ein bisschen ein Kompromiss sein. Also es gibt nicht die perfekte Einstellung, sondern es wird immer ein bisschen ein Kompromiss sein, je nachdem, wie ist die Anatomie, wie ist die Geometrie von meinem Fahrrad.
Das
was macht
das aus, genau. Es ist sehr individuell, ne? Ihr merkt das schon. Das hängt mit dem einzelnen Körper zusammen und da hattest du ja auch ein bisschen was angesprochen.
Da wären wir jetzt ein bisschen undeutlich.
ja, ich nuschel mal das weg.
Jetzt hast du das Fahrrad perfekt eingestellt. Wir merken, angenommen, es passt uns eigentlich gar nicht. Dann darf man wieder zu dir zurückkommen und du schaust da nochmal drüber. Das ist ja richtig cool. Was passiert aber, wenn ich mir jetzt ein neues Fahrrad kaufe? Sind dann alle Einstellungen und also muss ich dann jedes Mal wieder ein neues Bikefitting machen?
Also wenn das Fahrrad sich sehr stark dem alten ähnelt, dann kannst du eigentlich die Daten direkt eins zu eins übertragen. Aber da sich meist der Hersteller wieder verändert, man möchte ein anderes Fahrrad haben oder auch der Hersteller selber ändert die Geometrie, sitzt man meist auf dem Bike wieder ein bisschen anders. Um sowas vorwegzunehmen, wenn du sagst, ich möchte ein neues Fahrrad mehr kaufen, wie soll ich drauf sitzen, passt überhaupt das neue Fahrrad zu mir, kann man eigentlich zu so einem Bike-Sizing gehen. Das ist so eine Art Drechselbank für Fahrräder, so sieht das fast aus. Also einfach eine Maschine, auf der man jede Geometrie des Rades simulieren kann und dann eigentlich das auf das neue Rad übertragen kann. Das gibt es schon als Möglichkeit für alle, die Räder neu kaufen wollen oder auch gebraucht kaufen. Da passieren ja oft Fehler, dass man die falsche Rahmengröße erwischt und das hätte man vorher testen können, ob man das wirklich investiert.
Genau. Machst du sowas auch?
Und ihr habt also da in der Zeit nicht so gut hingeschaut, weil das...
Doch, wir haben das gesehen. Doch. Weil wir haben uns schon gefragt, was ist das für... wir haben uns gefragt, was ist denn das für arges Teil?
Ich glaube, eines der teuersten Bikefitting-Geräte, die man haben kann neben den Sensoren, ist genau dieses Size-Cycle, wo man halt einfach jede Geometrie einstellen kann. Und das ist technisch auch mit ein paar kleinen Tricks verbunden. Man kann dann sehen, wie du drauf trittst. Wir können die Kurbellängen direkt simulieren, also welche zum Beispiel bei den Kniebeschwerden, ne? Es gibt eine Standardkurbel, keiner guckt hin, weil die immer so teuer ist und auswechseln macht auch wenig Spaß. Aber wenn man das tatsächlich ausprobiert, welche Kurbellänge passt eigentlich zu deinem Knie? Hast du vielleicht einen längeren Oberschenkel, einen kürzeren Unterschenkel? Dann kann man mit der Kurbellänge schon unglaublich viel gewinnen. Müsste aber beim Bestellen des Rades das im Vorfeld schon eigentlich dem Radhändler sagen, ich bräuchte eine andere Kurbel, wie können wir damit umgehen? Mhm. Unheimlich spannend. Und das geht halt unheimlich flott. Wir brauchen dafür 2 Minuten, um das umzustellen und dann fährst du schon mit der nächsten Kurbel. Was bei deinem Originalrad, wenn das auf der Rolle ist, natürlich fast unmöglich ist, weil du bräuchtest alle Bauteile, um das auszubauen, einzubauen. Das können eigentlich nur gute Radhändler eigentlich dann leisten. Ne?
Also nur kurz zum Verständnis, das schaut so, also ich habe jetzt mein altes Rad, aber Bikefitting damit gemacht und ich will mir jetzt ein neues Rad kaufen. Dann gehe ich zu dir und sitze mich auf diese Drehbank, wo ich quasi eingestellt werde. Und aufgrund dieser Daten kann ich dann entscheiden, das Rad passt perfekt zu mir. Ist das dann bei diesem Bikefitting, das man ursprünglich gebucht hat, dabei oder ist das wieder separat?
Dann? Das ist eigentlich eher separat. Wir machen natürlich dann schon ein kleines Angebot, wenn du mit dem Rad, was du dann gekauft hast, nochmal zu uns kommst, dass wir das damit einnutzen. Weil wir haben ja die Daten schon gewonnen von dir einmal und brauchen jetzt eigentlich nur noch eine Feinjustierung.
Das finde ich eine spannende Info, weil das war mir auch nicht ganz klar. Du machst ja wirklich, du schreibst ja alle Daten, die du so analysierst, dann in einem PDF zusammen. Also da steht dann wirklich genau, welcher Winkel richtig ist, welche Sattelhöhe jetzt eingestellt ist und so weiter. Und du schickst uns das ja, hast uns das ja im Anschluss dann auch geschickt und ich habe jetzt quasi schwarz auf weiß meine Zentimeterangaben vom ganzen Rad und kann das ja dann quasi durch diese Daten dann auf ein neues Fahrrad, wenn sie das ja ähnelt, übertragen.
Da gibt es noch ein anderes kleines Geheimnis dabei, das habe ich aber nicht geschickt. Und zwar, wir haben natürlich noch ein anderes Messsystem für Bikes, wie man ein Bike auf das andere kopieren kann. Das nennt sich so XY-Koordinaten und wenn man die hat, kann man tatsächlich das auf jedes Rad kopieren. Mhm. Das, was ihr jetzt erstmal habt, sind die Daten, die ihr braucht, wenn ihr mal in Urlaub fahrt, ne, der Sattel plötzlich völlig verstellt aus der Tasche kommt und du sagst, oh mein Gott, mein Bike-Fitting ist hin, was soll ich jetzt tun? Dann kannst du mit den Zahlen, die ich euch gegeben habe, relativ einfach das schon wieder nachstellen. Wir versuchen eigentlich bei unseren Notizen, die wir euch mitgeben, so wenig Infos wie nötig quasi, aber so viel wie ihr braucht halt zu geben. Damit ihr nicht überfordert seid mit lauter Zahlen, ihr braucht eigentlich nur ein paar Zahlen unterwegs.
Ja, das ist auch eine wichtige Frage, die ja von der Community gekommen ist. So, was ist, wenn ich jetzt mein Fahrrad mal auseinanderbaue? Ist dann alles umsonst? Kann ich jetzt mein Rad nie wieder irgendwo einpacken, wenn es einmal gefittet ist?
Genau, ihr braucht dann ein Dauerabo bei uns.
Ja. Ja, weil sowas wie Sattelhöhe kann man sich ja wunderbar markieren, denke ich. Schwieriger wird es dann vielleicht beim Winkel vom Lenker oder so.
Oder die Sattelneigung ist ja auch so ein Thema dann, wenn man unterwegs ist.
Voll.
Es gibt nur so wahnsinnig viele Fragen aus der Community. Ja.
Gibt es eigentlich beim Bikefitting einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Einfach ganz plakativ jetzt gefragt.
Ja, sicher schon. Alleine schon das Becken als solches ist schon mal unterschiedlich aufgebaut. Von der Beckenbreite, von den Beckenausgängen, da wo auch Scham- und Sitzbeinknochen sind. Also das ist der erste markante Unterschied. Ansonsten von den Beinlängen her und Oberkörperverhältnissen her gibt es bei Mann und Frau eigentlich immer das Gleiche. Also es ist alles genauso gleich durchmischt, da gibt es keine großen Differenzen. Kraftverhältnisse sind aber oft unterschiedlich. Mhm. Also Thema Kraft der Rückenstreckmuskulatur, der Armstreckmuskulatur, das kennen die Frauen oft. Dass wenn sie sehr stark nach vorne gebeugt sind, dass sie sagen, oh mein Gott, mein Arm, mein Schulter-, Nackenbereich, der hält das nicht. Jungs machen einfach mehr Liegestütze.
Ja, wir haben nämlich auch eine Frage aus der Community eben von weiblichen Followerinnen, die eben Probleme da untenrum haben.
Die im Intimbereich einfach viel zu viel Druck drauf haben und wo dann die Schamlippen einfach schmerzen.
Das ist das größte Thema, da traut sich immer keiner drüber zu sprechen. Ja. Mhm. Aber bei den Sätteln versuchen wir momentan, wenn man die Industrie sich anschaut, zu gucken, dass wir so einen Tunnel haben auf dem Sattel oder so einen Cutout, also einen richtigen Ausschnitt. Und der Ausschnitt ist für uns Jungs eigentlich ganz unkompliziert, das ist einfach ganz nett. Der Dammbereich ist frei, egal wie groß oder wie breit dieser Tunnel ist. Bei den Frauen ist es oftmals so, dass dieser Cutout tatsächlich auch die Schamlippen ein bisschen trifft. Und zwar kann es sein, dass der Cutout genau so ist, dass die Schamlippen von innen oder von außen gedrückt werden. Mhm. Und über das darf man gerne mal sprechen. Also gerade auch, wenn man bei einem Bikefitting ist, dass man sagt, okay, es ist eigentlich schon ganz schön, aber ich spüre dort an der Scham links oder rechts spüre ich ein bisschen Druck. Das darf man dem Bike wieder sagen, ohne Scham zu kriegen ins Gesicht. Weil er kann darüber hinaus sagen, okay, dann nehmen wir einen anderen Sattel mit einer anderen Cutout-Breite. Und das ist wirklich ein Thema. Da, leider spricht man so selten drüber. Und deswegen suchen die Frauen dann den nächsten Sattel nach einem Bike für die wieder aus. Und
ja, wir haben da irre viel Zuschriften gekriegt von Frauen, die genau dieses Problem haben, weil wir sprechen halt immer von Po-Problemen. Mhm. Und dann haben alle gesagt, so, mit Po habe ich eigentlich keine Probleme, mein Problem liegt weiter vorne.
Ja, genau. Also, ja. Und das muss man einfach thematisieren. Und wenn man das einmal geschafft hat, diese Barriere durchbrochen hat, dann kann man eigentlich relativ schnell das Ziel erreichen.
Aus der Community ist auch noch ganz oft die Frage gekommen, weil einfach viele dabei sind, die jetzt keine Profis sind oder die jetzt nur so hobbymäßig Radfahren. Gibt es eigentlich so eine Art DIY-Bikefitting, was man schon mal zu Hause machen kann?
Eine Low-Budget-Variante quasi für
daheim,
so heimlich. Also das Erste ist natürlich, wenn du auf dem Rad zu Hause bist und einen Rollentrainer hast, das ist schon mal die erste Bedingung, fahr erstmal. Guck mal, was da passiert jetzt gerade mit deinen Händen und überprüf mal, ob deine Hände einfach sich komfortabel anfühlen, bequem oder ob du sie irgendwie verdrehen musst. Sobald du das Gefühl hast, die Hände drehen sich in irgendeine Richtung, nach innen, nach außen und du merkst, das ist eigentlich gar nicht so deine normale Position, haut schon was nicht hin. Oder vorhin, was wir beim Rennradlenker erzählt haben, ne? Du bist nicht vorne an den Bremshebeln dran, das fühlt sich nicht gut an. dann merkst du schon, okay, das ist vielleicht wahrscheinlich mit der Sitzlänge etwas nicht in Ordnung. Das heißt, deine Hände sind zu weit weg von deinem Becken. Das heißt, wie kriegt man das beides jetzt näher zusammen? Und dann kannst du natürlich probieren, mal über den Sattelvorschub den Sattel einfach nach vorne zu schieben und gucken, ob du dann herankommst. Es kann aber sein, dass damit sozusagen dann auch wieder Winkel sich ändern in den Knien und Hüften und Beschwerden da auftauchen. Und dann muss man eher an das Cockpit denken und den Cockpit-Teil ja kürzer machen. Ja, wie kann man das zu Hause am besten alles machen? Schwierig. Das Beste ist ein Spiegel. Spiegel oder eine Kamera. Spiegel an der Seite und mal vorne aufstellen. Mal gucken, ob sich das gut anschaut. Von der Seite sollte es so sein, dass der Rücken eher fast gerade ist. Er darf eine kleine Krümmung nach unten, nach hinten haben, aber er sollte nicht so sein, dass du das Gefühl hast, du sitzt wie so ein Harley-Davidson-Fahrer auf so einer Harley, ne? Und du weißt, du hängst da voll über dieser Maschine drüber, bist ganz, ganz rund. Er sollte schon einfach so komfortabel nach vorne ausschauen, der Rücken halbwegs gerade, die Hände dürfen einfach locker auflegen, wirklich locker, und die Arme, Schultern auch locker. Ihr müsst von der Seite euren Hals sehen können. Wenn die Schultern den Hals verdecken, schon von der Seite, dann haut er auch was nicht hin. Ne? Und so kann man beginnen. Und von vorne müsst ihr einfach mal schauen, denn die Pedale rollen ja immer vorwärts. Und wenn das Knie in die gleiche Richtung und der Schuh in die gleiche Richtung wie deine Pedale zeigen, diese Pedaldrehrichtung, perfekt. Wenn du bemerkst, die Knie rutschen immer so nach außen weg oder nach innen weg, dann sollte man da mal überlegen, ob man das aktiv schafft mit dem eigenen Willen, dass man sagt, ich drücke das Knie mal ganz bewusst nach vorne. Und wenn das nicht geht, dann macht es Sinn zu überlegen, ob nicht doch ein Bike-Fitter dir helfen kann. Also es ist gar nicht so leicht daheim. Mhm. Es gibt schon so kleine Setups, die man kaufen kann, wo man einfach mal guckt, wie ist die Sattelhöhe mit kleinen Formeln. Aber die führen in der Praxis immer nur zu einem mittelmäßigen Ergebnis.
Ja, ich denke, was man auch ganz gut allein daheim umsetzen kann, sind die Cleats, die Einstellung, oder?
Mhm. Also Cleats, genau. Oftmals kriegt man die Empfehlung, spring doch einfach mal hoch, lande mal, guck mal, wie deine Füße landen. Und dann stehen bei den meisten Menschen die Füße auswärts gedreht und so werden dann meist auch die Cleats angestellt. Das ist grundsätzlich erstmal komfortabel, weil man dann genauso tritt, wie man auch geht oder steht. Aber das Pedal führt logischerweise einfach nach vorne. Es dreht sich ja leider nicht nach außen. Und da macht es oftmals Sinn, Fuß und Knie nach vorne zu bringen und das parallel zum Rad anzupassen, zur Radbewegungsrichtung. Und was da meist mehr Sinn ist, macht, ist, sich Kniebeuge zu üben, mit Füßen parallel nach vorne, so breit wie deine Pedale sind, und sich daran schon mal zu gewöhnen, dass das Fahrrad eigentlich ein ganz starres Gerät ist.
Würdest du generell sagen, dass Cleats gelenkschonender sind, als ohne Cleats zu fahren?
Also für jemanden, der weiß, wie er sein Knie führen muss, können die Cleats eine ganz tolle Bereicherung sein, weil man einfach ökonomischer treten kann. Man braucht weniger Kraft, um den Fuß auf dem Pedal zu fixieren. Wenn jetzt aber jemand noch Schwierigkeiten hat zu fühlen, ist der Fuß jetzt gerade, ist er mal nach außen, hat er natürlich auf so einem Flat Pedal viel mehr Möglichkeiten, seinen Fuß zu drehen, mal anzupassen. Das wird dann einfach komfortabler. Oder mal auch die Ferse mal aufzustellen, mit der Ferse mal zu fahren, mal mit dem Vorfuß. Also die Möglichkeiten mit einem Flat Pedal sind natürlich für die meisten, die jetzt ungelernt sind auf dem Fahrrad, größer, um sozusagen schonender zu fahren. Aber es ist halt auch unökonomischer. Mhm. Wir brauchen mehr Kraft, können nicht so lange Touren fahren, aber sollten auch nicht so lange Touren dann fahren. Mhm. Weil Kraftverlust führt dann auch zu Instabilität und dann können auch wieder Beschwerden kommen.
Ja, spannend, weil ich habe die Erfahrung gemacht, auf unserer Weltreise habe ich gleich mal so nach dem zweiten, dritten Monat grobe Knieprobleme gekriegt. Wir waren mit Flat Pedals unterwegs und haben dann gewechselt auf Cleats und meine Knieprobleme waren zu der Zeit damals sofort weg. Das hat richtig viel geholfen.
Ja, der Verdacht ist dann da, dass du tatsächlich durch die Cleats einfach in eine bestimmte Position gezwungen wurdest und die Position vielleicht für deine Knie gerade wirklich perfekt war. Ne, wo du vielleicht
hat da gut eingestellt.
Andere. Ja, das ist mir eh aufgefallen. Da waren viele Sachen schon sehr, sehr gut.
Aber das ist vielleicht eher so, wenn man sagt, do it yourself, Bikefitting, die Einstellung der Cleats, das kann man ja eigentlich selbst auch relativ gut machen, oder?
Genau, da gibt es kleine Schablonen, die man sich einfach im Fachmarkt besorgen kann für das entsprechende Cleatsystem. Und dann sieht man eigentlich schon da so eine Pedalachse abgebildet, wie die Pedale gerade auszeigen soll. Und dann ist es nur wichtig, dass du in deine Schuhe mal reinschlüpfst und einfach mal guckst, wo ist eigentlich dein Großzehengrundgelenk? Wer das jetzt nicht findet, der kann bei Google mal schauen, wo so ein Großzehengrundgelenk, der müsste es am Fuß recht schnell finden. Und das würde ich mal am Schuh außen markieren mit einem kleinen Marker, mit dem Kajalstift der Frau, einfach mal kurz drüber malen. Und ungefähr die Pedalachse und dieses Großzehengrundgelenk sollten übereinander stehen. Also das darf auf jeden Fall nicht so sein, dass der Glied vor dem Großzehengrundgelenk ist, dass man mit einem großen Zeh tritt. Aber es muss mindestens drauf sein oder ein Ticken dahinter. Und dann hat man schon mal eine gute Möglichkeit, die Kraft gut zu übertragen. Und dann eher die Schuhe gerade ausstellen als zu weit nach außen oder innen.
Und dann nur breitere Schuhe kaufen.
Die passenden Schuhe auf
die
jeden Fall.
Passen. Genau. Ich habe eine brennende Frage noch. Und zwar, weil ich habe ja eine längere Tour eben in Großbritannien geplant. Und ich habe dich ja schon gefragt, was haltest du von Aerobars auf dem Gravelbike oder auf dem Bikepacking-Rad? macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
Also da muss ich mich immer wieder belehren lassen, auch von denen wie du, die also lange Strecken fahren und sagen, ich brauche das einfach. Ihr habt ja im Gravel-Lenker einfach eh schon sehr viele Griffpositionen. Und ergonomisch würde man sagen, macht das jetzt wenig Sinn, sich ganz nach vorne zu lehnen, weil das Rad eigentlich von der Geometrie das gar nicht zulässt, dass man sich so nach vorne lehnt und nach vorne unten tritt. Also anders als beim Triathlon-Rad. Die Räder werden so gebaut, dass man eher nach hinten tritt und beim Gravel-Bike trittst du eher nach vorne unten. Und deswegen entstehen da einfach ungünstige Winkel in der Lendenwirbelsäule, die man langfristig einfach im Kopf behalten muss. Jetzt kriege ich aber aus der Erfahrung der Langstreckenathleten natürlich wieder ein paar Hinweise zurück und sagen, eigentlich ist es voll schön, wenn ich mich doch mal ablegen kann, mich entspannen kann. Und da muss ich einfach den Recht geben, das ist so wie im Alltag auch, je mehr Positionen ihr einnehmen könnt und eure Position auch regelmäßig wechselt, desto ergonomischer ist das Ganze für euren Körper, weil ihr immer wieder neue Positionen habt, aufgebt, die Durchblutung wird besser. Also ja, bau dir diese Extensions an, so dass du komfortabel fahren kannst. Fahr nur bitte nicht die ganze Zeit damit, sondern wechsel die Position regelmäßig durch. Und du kannst natürlich da unglaublich viel Zeug ranschrauben.
Ne? Ja, das ist ja für die meisten das ist der Hauptgrund.
Ja. Du kannst dein ganzes Insta-Profil auf deinem großen Tablet die ganze Zeit bearbeiten während deiner Tour.
Das ist eigentlich ein Grund für die Aerobus.
Ja, nur deswegen, ja. Weil es cool ausschaut, deswegen.
Okay. Ja, was natürlich auch noch eine große Frage, die gekommen ist und die wir vielleicht zum Schluss jetzt noch klären können, was kostet eigentlich ein Bike-Fitting?
Es ist viel zu günstig. Wenn man natürlich jetzt auf so eine Webseite schaut und man guckt jetzt die Bike-Fitting-Preise an, merkt man, okay, das ist doch ganz schön teuer. Das ist ja manchmal schon 10% vom Rad oder auch ein bisschen mehr. Also die Bike-Fittings liegen meistens im Preis zwischen 300 und 400 Euro momentan aktuell. Ich denke, dass die Preise nochmal ein bisschen steigen werden. Mit Abhängigkeit davon, welche Technik eingesetzt wird oder wie viel Zeit, wie viel Expertise dahinter steht. Aber ich denke, ein gutes Bike-Fitting wird wahrscheinlich in dieser Preiskategorie sein. Darunter ist das kaum stemmbar. Also ihr müsst euch einfach mal vorstellen, was das bedeutet. So ein Size-Cycle als Beispiel kostet einfach schon mal locker 11.000 bis 18.000 Euro. Und das muss man jetzt mal reinkriegen als Bike-Fitter. Und ihr wisst, so viele Size-Cycle-Aktionen macht man gar nicht. Und die ganzen Sensoren, das ist alles sehr, sehr teuer. Und eine gute Bike-Fitting-Studio-Ausstattung kann schon mal 50.000 bis 100.000 kosten. Und da musst du erstmal sehr viele Bike-Fittings machen, wenn man mit 100 Euro einsteigt. Ne? Also da einfach ein bisschen Vorsicht. Aber ich denke, das ist gut angelegt, das Geld, 300 bis 400 Euro, wenn man langfristig dann viel Spaß hat am Sport und weiß, worauf man achten muss.
Ja, ich glaube, es ist eine gute Investition in den Körper, wenn man einfach für im Rad sitzt.
Lang schmerzfrei Radfahren will. Ja.
Vielleicht nur eine abschließende Frage, weil die wollte ich unbedingt stellen.
Sicher, ja, damit.
Was sind die drei Dinge, worüber deine Kunden oder Patienten am überraschten sind? Während dem Bike-Fitting. Mit was haben Sie am wenigsten gerechnet?
Die Paartherapie am Anfang. Aber die kommt nicht so oft vor. Wir haben pass auf, also das, was am überraschtesten ist, glaube ich, schon der Moment, wenn Sie, wie du schon gesagt hast, in Unterwäsche plötzlich da stehen, sich bewegen im Raum und plötzlich erkennen, okay, da ist viel mehr da zu sehen schon, als ich dachte. Und oftmals kommen so die Geschichten auch heraus, dass sie viele Physiotherapie-Geschichten vorher hatten und nicht wussten, wo setzt man eigentlich an, wo ist der Hebel, und plötzlich versteht, okay, der ganze Körper hängt zusammen und da könnte vielleicht sogar ein Trigger oder eine Ursache sein. Also das ist so der erste große Gamechanger zu verstehen, okay, ich bin ein schräger Typ, ich bin toll, so wie ich bin, aber ich kann eigentlich ganz viel an mir selber arbeiten, um auf dem Fahrrad mich wohlzufühlen. Das zweite sind sicher die Schuhe aktuell, einfach weil es einfach immer noch zu wenig weite Schuhmodelle gibt und zu breite Füße kommen und wir bewegen uns auch im Alltag zu wenig. Und dadurch fallen diese Fußgewölbe einfach weiter ab. Euer Fuß wird flacher auf dem Boden, eure Zehen gehen weiter auseinander. Ihr passt selten in so einen Radschuh rein. Deswegen dieser Scan ist eigentlich schon eine ziemlich gute Geschichte, um einen passenden Schuh zu kriegen. Und das Dritte ist für die meisten überraschend, dass Bike-Fitting variabel ist. Also dass Bike-Fitting nicht einfach abgeschlossen ist, wenn du rausgehst und sagst, jetzt habe ich die Position, ich kann jetzt mein ganzes Leben so fahren, sondern das ändert sich halt, wenn ihr fitter werdet. Kann man eine ganz andere Position auf dem Rad wieder fahren und fühlt plötzlich dann, mein Sattel ist zu tief, ich fahre auf dem Kinderfahrrad, ich will da viel höher fahren. Wie auch diejenigen, die sagen, okay, ich bin jetzt verletzt, ich bin gestürzt letztes Jahr und plötzlich merke ich, alles drückt irgendwie, der Sattel tut weh, der Lenker tut weh, obwohl alles vorher perfekt war. Da kann es tatsächlich sein, dass die Anpassung dann auch nach unten zum Beispiel geht, ne? Dass man den Sattel wieder tiefer stellt und sagt, jetzt kann man ein paar Strukturen entlasten.
Ich werde jetzt so viel trainieren im Fitnessstudio, dass ich in 2 Wochen zu dir komme und wir wieder 2 Zentimeter weiter raufstehen können.
Du schaust schon so aus, als ob du eh schon viel trainiert hast gerade in den letzten 2 Wochen.
Breite Schultern.
Ja, ja, was ist passiert?
Du hast volle Motivation in mir ausgelöst,
das ist schön,
damit
ja?
Der Sattel wieder höher kommt. Ja, Sven, vielen, vielen Dank, ja, dass du dabei warst. Ich glaube, da waren jetzt ganz, ganz viel wertvolle Informationen dabei für alle, die sich irgendwie mit dem Thema Bikefitting auseinandersetzen möchten. Du bist in Salzburg und in Berlin.
Vorwiegend aber als Bikefitter nur noch in Salzburg.
Ah, okay. Also die Berliner müssen sie wen anderen sagen.
Die müssen nach Salzburg kommen.
Da gibt es unglaublich gute Kollegen. Wer da Hilfe braucht, kann mich anschreiben.
Super. Danke, dass du da warst und wir sehen uns bestimmt bei der nächsten Feineinstellung wieder.
Beim Nachjustieren, genau.
Unbedingt. Cool. Vielen Dank.
Okay, dankeschön. Ja, der Sven hat uns verlassen. Wir sitzen wieder zu zweit da und das war jetzt ein sehr intensiver Podcast für uns.
Und uns wird total interessieren, wie euch die Folge jetzt gefallen hat. War das informativ? War das hilfreich? War das langweilig? Schreibt uns gern auf Spotify in die Kommentare rein, wie euch die Folge gefallen hat. Oder schreibt uns gern auch auf Instagram ein Feedback. Da sind wir total dankbar dafür, weil bis jetzt haben wir ja doch immer eher so Geschichten erzählt oder
wir sind so ein bisschen auf die Business-Seite zum Teil natürlich schon eingegangen, auch mit unseren Gästen. Und ja, es war eben voll spannend für uns auch zu wissen, ob solche praktikablen Podcasts,
Service-Sendungen.
Genau, ob das was ist, was ihr gerne hört.
Weil da gab es noch ganz viele andere Themen, über die wir noch genauer sprechen konnten.
Ja, und ich sage es ja in jedem Podcast, uns würde es voll helfen, wenn Sie uns eine Bewertung abgeben würdet auf Spotify und
ja,
auf Apple.
Danke an alle, die das gemacht haben nach der letzten Folge. Das hat uns voll gefreut, hat uns richtig gut geholfen.
Ja, definitiv.
Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Fitnessstudio, weil wir haben einiges nachzuholen, wie uns der Sven ja jetzt mitgeteilt hat.
Dass wir ein bisschen gerader werden.
Ja, und kräftiger. Wer sich für Bikefitting beim Sven interessiert, seine Kontaktdaten findet ihr unten in den Shownotes.
Genau, ja dann.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Co-Produktion von Flo Hörmann und Saddle Stories.